liebe Atomkraftgegner, liebe Atomkraftgegner, das Motto, das wir heute haben, auch mit unserem Flyer angekündigt, ist ja Energiewende und Atomkraftwerke in Europa. Deshalb ja die Frage, in welchen Ländern gibt es AKWs und wie viele Atomkraftwerke gibt es in Europa überhaupt? Insgesamt sind in Europa 125 AKWs noch aktiv. Von den 28 Ländern der EU haben 14 Atomkraftwerke, das heißt umgekehrt, 14, die Hälfte hat keine und Tendenz steigen, da schon einige Länder, nicht nur Deutschland, sondern auch andere, den Atomausstieg beschlossen haben. Interessant ist jedoch, dass von den 125 AKWs 99 in nur 6 Ländern stehen. Davon sind natürlich die meisten in den beiden europäischen Atombombenmächten, sprich in Frankreich und in Großbritannien. Frankreich hat einen sehr hohen AKW-Stromanteil von 75% und Frankreich hat auch mit Abstand in Europa und mit weltweit führend an vorderster Stelle unter den ersten drei 58 AKWs. Frankreich hat aber schon immer natürlich das Thema Militär, Atombombe und auch AKWs staatlich gesteuert agiert, also war nie irgendwo in Privatbesitz wie in anderen Ländern. Dann die Atommacht Großbritannien hat 12 Atomkraftwerke. Allerdings sind die alle schon relativ alt und von der Leistung her klein. Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, wie viele AKWs sind momentan in Großbritannien am Netz, weil einige von denen dann immer auch für einige Monate abgeschaltet werden müssen, wenn es Störungen gibt. Das bedeutet, neben Frankreich und Großbritannien gibt es noch 4 weitere Länder, wo 8 bzw. 7 Atomkraftwerke haben. Und das ist neben Deutschland. Eins der 7 ist schon leider hier noch in Betrieb. Also Deutschland, Belgien, Spanien mit je 7 und Schweden hat 8 AKWs. So dass man das eigentlich zusammenfassen kann, dass in 6 Ländern der EU 80% der Atomkraftwerke stehen und in anderen 8 Ländern der EU nur wenige Atomkraftwerke in Betrieb sind. Allerdings auch alle bereits älter. Ja, und liebe Atomkraftgegnerinnen, Atomkraftgegner, wie viel gibt es weltweit? Da ein kurzes Blitzlicht, das gibt ca. 440. Und das auch mit abnehmender Zahl, beziehungsweise schon lang stagnierend und nur relativ wenig Neubauten oder weniger Neubauten, als wie vom Netz genommen werden. Es gab hier mit Tschernobyl eine weltweite Zäsur zum Thema Atomkraft. Und auch schon vor Tschernobyl gab es massiven Widerstand in vielen Ländern. Auch in Deutschland wurden AKWs verhindert. Von Wühl bis sonst noch was wurden Atomanlagen wie Wackersdorf verhindert. Nach Tschernobyl begann jedoch noch was Neues. Und zwar in dem Sinne, dass dann viele aktiv wurden und gesagt haben, das möchten wir durchstarten und den Strom auch anders und selber machen, was damals noch sehr schwierig war. Es gab nicht nur Gebietsmonopole, es gab Erzeugungsmonopole. Und so wurde in Deutschland im Jahr 1988 bis 1990 erstmalig durchgesetzt, dass man überhaupt auch Strom einspeisen darf in die Monopolnetze. Deshalb gab es aber in Europa und in Deutschland nach Tschernobyl zuerst mal für lange Zeit keinen Neubau von AKWs. Es gingen nur noch AKWs, zum Beispiel Neckar-Westheim 2 1989 ins Netz, die sie bereits im Bau befunden haben. Und eines der großen Probleme der Atomkraftwerke in Europa, und ich sage es auch dazu weltweit, ist inzwischen das Alter der Atomkraftwerke und das Thema Laufzeiten. Es gilt, dass ein AKW maximal eine Laufzeit, Höchstgrenze von 40 Betriebsjahren haben kann, dann muss abgeschaltet werden. In der Atommacht Frankreich mit den 58 Atomkraftwerken stehen nach dieser Logik mit den 40 Betriebsjahren bis 2024 28 Atomkraftwerke zum Abschalten an. Wenn man den Zeitraum bis 2029 nimmt, müssen 43 von den 58 Atomkraftwerken in Frankreich abgeschaltet werden. Und wie viel baut Frankreich neu? Es baut einen Prototypen EPR neu in Flamanville. Und der sollte eigentlich 2013 fertig sein, sage ich nachher noch kurz was dazu. Und auch die französische Regierung Macron, als sie durchgestartet sind, hatten sie einen grünen Umweltminister, der inzwischen zurückgetreten ist. Aber zum Regierungsstart hat auch die Regierung Macron beschlossen, dass der Anteil Atomstrom 2025 in Frankreich bei nur noch 50% liegen sollte, werden sie allerdings ganz sicher nicht einhalten. Und so steht in Frankreich das Thema an, dass 58 Atomkraftwerke mit dem Alter und dem Thema Laufzeit behaftet, jetzt Verlängerungen bis zu 60 Jahren bekommen sollen. Das bedeutet, statt die Energiewende in Frankreich zu beschleunigen, geht man den total falschen Weg und verlängert die Laufzeiten. Plötzlich Großbritannien mit den 12 Atomkraftwerken die sind alle auch bereits 1976 bis 1983 in Betrieb. Das bedeutet, auch die sind 36 bis 43 Jahre alt. Und dann das Thema Laufzeitverlängerungen in Europa mit den 60 Jahren. Frankreich wird das machen, Belgien hat es bereits beschlossen und Großbritannien geht den Weg auch, möchte allerdings gleichzeitig die Energiewende beschleunigen, was sie aber praktisch dann auch nicht machen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo jetzt auch für uns als AKW-Gegner die Forderung ansteht, dass man auf jeden Fall Laufzeitverlängerungen von 60 Jahren ablehnet und die Forderung stellen, alle AKWs müssen abgeschaltet werden, Atomausstieg sofort in Deutschland und es darf keine Laufzeitverlängerungen auf 60 Jahre geben. Ja, dann liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, zum Thema Neubauten. In Europa oder ich sage es auch nochmal weltweit. Seit langem baut ja kein einziger Konzern mehr Atomkraftwerke auf seine eigene Kosten. Denn die Rentabilität ist nicht mehr gegeben und die Milliardenkosten für ein AKW sind deutlich in die Höhe geschnellt. Nur noch in Ländern, die Atombombennationen sind, wie zum Beispiel Russland, Indien, China, werden natürlich neue AKWs gebaut. Oder in den Ländern, die Atombombennationen werden wollen, die bauen Atom-Urananreicherungsanlagen und Atomkraftwerke. Und Länder, die staatliche Konzerne haben und auch so staatliche AKWs neu bauen, wie zum Beispiel Südkorea, die bieten noch auch weltweit den Neubau von AKWs an. Die AKWs werden aber nur noch da gebaut, wo es staatliche Unterstützung gibt. Beispiel England. Wir haben jetzt den dritten Regierungschef in May. Bereits der Blair hat versucht, neue Atomkraftwerke zu bauen. Kann ich jetzt heute aus Zeitgründen nicht drauf eingehen, aber da könnten wir mal extra ein Thema draus machen, was jetzt Frankreich und England angeht. Das heißt, Blair, Cameron, May haben das versucht, Neubauten zu machen. Es hat im Prinzip bis auf vor wenigen Jahren nicht geklappt. Und jetzt hat die britische Regierung, da Frankreich EPR, also das ist EPR, der neue sogenannte neue Druckwassergenerator der vierten Generation, sollte ja in Europa und weltweit Verkaufsschlager werden. Damit ein EPR wieder gebaut wird, hat EDF, sprich der französische Staat, sich bereit erklärt, in England mitzubauen. Dann ist noch China mit eingestiegen und England. Und deshalb gibt es jetzt seit 2 Jahren den Hinkley Point Drei-Länder-Vertrag, dass in Hinkley Point ein neues AKW gebaut wird und da werden Kosten von bis zu 22 Milliarden Euro erwartet. Das Ganze funktioniert nur so, dass der britische Staat zugesagt hat, in das Vertragswerk auch einschreiben hat lassen, dass es über 35 Jahre festgelegte Garantien für Kilowattstunden, sprich der Verbraucher muss 35 Jahre lang das AKW abbezahlen mit überhöhten Kilowattstunden. Und warum ist China dabei bei dem ganzen Werk? Weil die Frage, ob der EPR dort wirklich gebaut wird und ob EDF das schultern kann, die müssten nämlich auch sich mit ca. 2 bis 2,5 Milliarden beteiligen. Wenn die das nicht schultern, dann baut China ein Prototyp eines eigenen AKWs zum ersten Mal in Europa. Das ist der Hintergrund für Hinkley Point. Wenn England baut jetzt ja Hinkley Point, also mit dem Vertragswerk, das ich gerade beschrieben habe. England möchte aber insgesamt 6 neue AKWs bauen. Und die haben auch schon vor 2, 3 Jahren war es, Verträge mit 2 japanischen Konzernen abgeschlossen, die weitere 3 AKWs bauen sollten. Jetzt hat sich allerdings Ende 2018 der japanische Konzern Toshiba bereits verabschiedet und war zuständig für Neubau von einem AKW in England, dem ist das zu riskant. Und jetzt ganz neu, Anfang 2019, hat das Management, japanische Konzern Hitachi, ebenfalls gesagt, sie bauen das nicht mehr. Da bestanden Verträge für Neubau von 2 AKWs in England. Und Hitachi, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, steigt oder ist bereits ausgestiegen, obwohl sie jetzt 2,5 Milliarden Euro Verlust haben, wo sie bereits in Vorleistungen gegangen sind. Das bedeutet, statt 6 neuen AKWs in England wird nur ein hochsubventioniertes in Hinkley Point gebaut. Und Frage ist, wird es ein EPR oder eben das chinesische AKW? Wir haben allerdings die Situation, dass zum ersten Mal seit Tschernobyl eventuell, so planen es die Betreiber, 3 neue Atomkraftwerke ins Netz sollen. Das eine, oder das am längsten schon gebaut wird, das steht in Finnland in Olkiluoto. Das wurde bereits 2005 begonnen zu bauen. Es gab viele Probleme. Also bereits beim Betonieren gab es Probleme, beim ganzen Hochziehen des AKWs gibt es Probleme und auch Probleme mit dem Reaktordruckbehälter. Der Hintergrund, warum Finnland hat eine Ausschreibung gemacht und da haben sich damals EDF und Siemens beworben Und das war der erste EPR, der in Europa gebaut wurde. Und die haben den für einen Festpreis von 3 Milliarden Euro angeboten. Inzwischen kostet er mindestens 10 Milliarden Euro. Siemens ist schon lange ausgestiegen, aber Siemens und EDF sind noch im Rechtsstreit, auch mit dem finnischen Betreiber. Und es geht jetzt darum, wer haftet, also wer ist sozusagen schuld für die Verspätung, jahrelange Verspätung, und wer ist aber schuld, dass das Ganze 7 Milliarden Euro mehr kostet. Das hat auch schon dazu geführt, dass Siemens Abschreibungen vornehmen musste von ca. 1 Milliarde Euro. Und es hat dazu geführt, EDF gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, sondern EDF wurde vor 2 Jahren vom französischen Staat mit Areva zusammengelegt. Und in dem Zusammenhang haben die beiden einen staatlichen Zuschuss von 5 Milliarden Euro bekommen. Das heißt, beide sind Staatskonzerne. Das soweit zum einen AKW EPR in Finnland. Dann Flamanville in Frankreich. Möchte ich nichts, oder habe ich vorhin schon eigentlich alles erwähnt. Frankreich hat halt gesagt, wenn wir weltweit einen AKW EPR-Prototyp haben, den wir pushen wollen, müssen wir selber einbauen. Das versuchen sie in Flamanville. Der sollte 2013 fertig sein, soll eventuell dieses Jahr im Herbst ins Netz. Das Besondere dort ist, dass es auch seit längerem darum geht, dass der neue Reaktordruckbehälter sogenannte Haarrisse aufweist. Ihr erinnert euch an die Diskussion mit belgischem AKW. Dort hat bereits der neue Druckbehälter Haarrisse und die französische Atomaufsicht winkt es durch und sagt, der darf ins Netz, also die werden das nicht ausbremsen. Und dann neu, was heißt neu? Für mich war es neu, so muss ich sagen, ein AKW in der Slowakei. Da ist es allerdings so, dass der Bau von diesem Atomkraftwerk bereits 1987 begonnen wurde. Der wurde mehrmals eingestellt und jetzt gibt es staatliche Subventionen, weil die neue Regierung der Slowakei unbedingt ein AKW als Prestigeprojekt, in Klammer Atombombe lässt grüßen, haben möchte. Und deshalb soll eventuell auch dieses AKW, das jetzt schon über so Jahrzehnte gebaut wurde, technisch sicherlich ein Unding ist, soll eventuell noch in diesem Jahr ins Netz. Das heißt, wir hätten jetzt zum ersten Mal seit Tschernobyl in Europa 3 AKWs, sage ich aber bewusst dazu, da habe ich es auch euch versucht zu beschreiben. Wir hätten eine Situation, dass 3 Problem-AKWs unterschiedlichster Art Probleme gelagert ans Netz sollen. Auch das ist was, was wir bekannt machen müssen und fordern, dass alle 3 nicht ins Netz gehen. Ja, und dann komme ich nochmal zu der Frage Atomkraft in Europa. Wenn wir jetzt das insgesamt betrachten mit den 125 AKWs, die es gibt, dann müssen wir oder können wir, sage ich mal, davon ausgehen, dass die Atomkraft in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein starkes Auslaufmodell ist. Schon bis 2025 haben viele Länder, neben uns auch Schweiz und so weiter, vor, die AKWs dann stillzulegen, altersbedingt. Ich habe schon beschrieben, dass aber 3 Länder jetzt die 60 Jahre Laufzeitverlängerungen wollen. Das bedeutet, wir haben hier eine ganz neue Gefährdungssituation, denn wenn Frankreich mit seinen vielen AKWs und wenn Belgien und Großbritannien auch noch diese Laufzeitverlängerungen wirklich durchziehen, dann ist das ein ganz neues Risiko, das wir auch so thematisieren müssen. Und das Thema Laufzeitverlängerung oder die Verhinderung von Laufzeitverlängerungen muss für uns auch jetzt und in nächster Zeit dann auf die Agenda stehen, dass wir das bei der Bevölkerung bekannt machen, aber auch die politische Forderung stellen, dass es keine Laufzeitverlängerungen auf die 60 Jahre geben darf. Das muss verhindert werden. Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, dann komme ich eigentlich schon zum Hauptthema. Denn uns hauptsächlich, was uns interessiert, wir sind ja Energiewender. Wie sieht es mit der Energiewende in Europa aus? Ich werde euch übersichtsmäßig versuchen, das Thema darzustellen. Bevor ich jedoch da jetzt drauf einsteige, nochmal das Prinzip Energiewende. Was bedeutet es eigentlich? Welcher Systemwechsel steckt da dahinter? Wir haben bisher die Situation, große fossile, umweltschädliche Kraftwerke. Dazu gehört dann der Abbau von Rohstoffen, egal ob das Uran, Kohle, Gas oder Öl ist. Dazu gehören dann viele umweltschädliche Weiterverarbeitungsschritte, bevor dann aus diesem Rohstoff industriell was eingesetzt werden kann. Und dann findet in der Regel immer noch eine Verbrennung statt, die dann auch Gesundheitsgefährdungen darstellt. Alles ist im zentralen Besitz, sowohl die Produktions- wie die Verteilstrukturen, und gibt auch monopolartige Gebilde, sowohl bei uns in der Bundesrepublik, wenn man die Großkonzerne anguckt, wie eben auch in anderen Ländern. Wir haben jetzt aber mit der bereits erreichten Energiewende, die dezentral und regional sich entwickelt hat, sowohl bei Erzeugung wie auch beim Verbrauch mit Sonne, Wind, haben wir eine ganz andere Situation. Sonne, Wind braucht nur wenige Umwandlungsschritte. Die Erzeugung und der Verbrauch und die Herstellung sind klimafreundlich. Photovoltaik zum Beispiel benötigt überhaupt keine Hochspannungsleitungen, wird regional erzeugt und auch regional verbraucht. Bedeutet die Energiewende, die wir in der Bundesrepublik haben, mit den knapp 30.000 Windrädern inzwischen und den stark 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen, die es bei uns gibt, total andere Besitz-, Erzeugungs- und Produktionsverhältnisse. Ich habe es dazu, um das zu erläutern, damit ich euch nicht mit Zahlen überhäufe, die dann euch nichts sagen, habe ich jetzt vorbereitet, wieder drei Übersichtsblätter. Die verteile ich jetzt und da werde ich euch das in Kurzform erläutern. Ihr könnt die Übersichtsblätter natürlich dann auch mitnehmen und habt so die Grundlage mit Hand und Fuß. Was. Okay, danke. Also wenn ihr jetzt das erste Übersichtsblatt euch vornehmt, da ist das, was ich gerade schon versucht habe zusammenzufassen, dann beschrieben. Oben beginnt es, oder links ist immer die alte Welt, rechts die neue Welt. Oben beginnt es mit der Produktion. Die neue Welt, viele kleine Stromerzeuger, dezentral, regional. Auch bei der Verteilung, was hier mit Markt beschrieben ist, war bisher alles zentralisiert und genauso wollen es RWE und hauptsächlich E.ON jetzt weiterführen. RWE soll ja sozusagen der produzierende Konzern werden und E.ON soll jetzt der sogenannte Dienstleistungskonzern werden. Und so versuchen die jetzt, indem sie die Geschäfte unter sich aufgeteilt haben, trotzdem als große neue Monopolstruktur weiter zu bestehen. Rechts natürlich die dezentrale Welt, habe ich schon gesagt, Wind gehört auch dazu, Photovoltaik oder Biomasse, Biogas sind lauter Sachen, die regional erzeugt und verteilt und verbraucht werden. Dann bisher natürlich große Stromtrassen oder riesige Pipelines, auch jetzt wieder die Diskussion. Und bei der Zukunft, die jetzt weiter gepusht werden muss, gibt es dann sowohl natürlich Übertragungsnetze, aber sind keine so Hochspannungsleitungen überall notwendig. Und es muss dann auch neu, das hier abgebildet, mit Speicher gearbeitet werden, damit wir tageweise, stundenweise überbrücken können. Aber ganz wichtig sind dann die beiden letzten Sachen. Bisher ging alles zu den zentralen Monopolen zum Endverbraucher. Und heute ist natürlich ein Wechsel da, also auch Endverbraucher, die zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach haben, sind Teil von dem ganzen System. Finde ich, das ist jetzt schematisch dargestellt und in Kurzform erläutert, sehr gut als Übersicht dann auch geeignet. Dann kommt das zweite Übersichtsblatt, wenn ihr da bitte einmal blättert. Das möchte ich euch jetzt nur von den Eckpunkten her vorstellen, damit ihr sozusagen der Heimarbeiter versteht. Das ist jetzt das Wachstum der Erneuerbaren, jeweils Vergleich 2005 und 2015. Und auf diesem Übersichtsblatt ist jetzt einmal in Orange abgebildet die Wirtschaftsleistung, wie die sich entwickelt hat. Dann in Blau, das ist leider schlecht lesbar, da sind in Blau auch Zahlen hinterlegt, das sind die Treibhausgase. Und dann in Grün dargestellt ist die Zunahme der Erneuerbaren. Ich möchte an dem Punkt nur betonen, dass es klar ist, was jetzt die Treibhausgase angeht, dass Deutschland überhaupt kein Vorbild mehr ist. Im Zeitraum 2005 bis 2015 haben wir einen Wert von minus 8,7 nur erreicht. Das bedeutet, wir sind mit Abstand in Europa, in Deutschland am schlechtesten. Alle anderen Nationen, auch die Industrieländer um uns herum, haben mindestens das Doppelte, wie wir Einsparungen beim Treibhausgasen erreicht. Mehr möchte ich eigentlich zu dieser Grafik gar nicht sagen. Die ist sozusagen selbstredend. Und dann, wenn ihr nochmal blättert, kommt dann das dritte Blatt. Das ist jetzt eine Übersicht auch auf Europaebene zu den Erneuerbaren. Und das habe ich deshalb ausgewählt, da es hier jetzt auch eine gute Darstellung gibt. Das ist jetzt einmal 2011, also in Blau, und 2017 dann in Schwarz jeweils in den Ländern die Balken zu verstehen. Das heißt, die Zahl, die Prozentzahl, die jeweils oben jetzt in dem schwarzen Balken steht, ist dann der Ist-Zustand von 2017. Wenn ihr da aber zuerst mal bitte links die große Balkengrafik anguckt, da ist es aufgeführt, wie ist der Strommix der EU 2017 im Durchschnitt. Und da haben dann 2017 im Durchschnitt die Erneuerbaren auch in Europa bereits 30% erreicht. Fossil natürlich immer noch mit 44 absolut negativ führend und nuklear mit 25, das liegt hauptsächlich an Frankreich und an England, auch noch mit knapp 26%. Was ich jedoch hier darstellen möchte, oder halt noch erklären muss kurz, bei Deutschland steht hier ein Wert von 30%. Das stimmt für 2017 nicht. Also wenn man die Nettostromproduktion nimmt, hatten wir Ende 2017 oder im Jahr 2017 bereits 38% Stromproduktion vom Mix her. Jo, Aber was hier sich jetzt natürlich dann sag mal, negativ auswirkt, was jetzt Deutschland betrifft, das ist, dass wir bei der Stromerzeugung noch einen sehr hohen Anteil von Kohle, hauptsächlich jetzt noch ja von Braunkohle haben. Das betrifft beim Verkehr, ÖPNV statt Auto, dass es da bei uns nicht richtig weitergeht. Das betrifft vor allen Dingen auch die Automobilkonzerne in Deutschland, in Europa, aber gerade auch die Deutschen wie VW und so weiter, bauen vorwiegend noch Spritfresser mit einem hohen CO2-Verbrauch. Und wir haben seit 2017 auch die Situation in Deutschland, dass die Energiewende beim Strom ausgebremst werden soll, indem man jetzt Zwangsausschreibungen für Wind an Land und für Photovoltaik größere Anlagen gemacht hat und indem man dann die Zubaugrenzen, jährlich definierte Zubaugrenzen hat, um das Ganze dann einzuschränken. Also man macht jetzt seit mehreren Jahren in der BRD wieder eine Politik eindeutig zugunsten der bisherigen Konzerne und wir brauchen aber das genaue Gegenteil, die weitere regenerative Energiewende. Wer ist Schlusslicht? Frankreich mit unter 10%, wenn ihr die Grafik anguckt, in Europa. Und dann aber, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, wer ist seit Jahrzehnten in Europa und weltweit führend beim Thema Energiewende und auch beim Thema regenerativer Stromproduktion? Das ist Dänemark, richtig. In Dänemark liegt die regenerative Stromproduktion 2017 schon bei über 70%. Die haben allein mit Wind über 50% vom Strom erzeugt. Vergleichen Deutschland nochmal. Wir hatten jetzt 2018 auch einen neuen Höchststand mit Nettostromproduktion von 41%. Aber Dänemark hat sozusagen wahrscheinlich inzwischen fast das Doppelte von uns. Was aber in Dänemark eben das Wichtigste ist, Dänemark macht seit Jahren eine sehr gut geplante Politik der Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, es wird sowohl Strom wie auch Wärme erzeugt. Und das in den Städten und den Gemeinden effizient gemacht und den Wohneinheiten dann dort zur Verfügung gestellt. Und mit dieser Kraft-Wärme-Kopplung hat man den höchsten Wirkungsgrad, der momentan möglich ist bei der Energieerzeugung. Dänemark hat auch seit 2013 eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen. Dänemark hat den Einbau von Gas- und Ölheizungen in Neubauten verboten. Dort gibt es dann keine Einzelheizungen mehr im neuen Wohngebiet oder auch wenn größere Wohngebiete saniert werden. Sondern dort wird dann die sinnvollste und effizienteste Form, die ich gerade beschrieben habe, die Kraft-Wärme-Kopplung dann angewandt. Das ist sehr gut regional geplant und landesweit abgestimmt. Dänemark hat also für Europa eine absolute Vorbildfunktion und sollte und muss in anderen Ländern, vor allen Dingen dann in Deutschland, ebenfalls als Vorbild genommen werden, dass wir hier die Energiewende nicht ausbremsen, sondern die Energiewende muss weitergehen. Deshalb ist, ja. Und deshalb steht für uns auch bei unserem heutigen Sonntagsspaziergang generell angehen, dass wir sagen, Atomausstieg sofort, alle AKWs abschalten und spätestens bis 2030 müssen alle Kohlekraftwerke vom Netz, die uralten und die größten CO2-Schleudern können sofort vom Netz, denn der Weiterbetrieb von diesen 7 AKWs in Deutschland und von den alten Braunkohlekraftwerken, der verhindert, dass am Tag wie heute die Energiewende voll eingespeist und verbraucht wird. Da werden dann große Photovoltaikanlagen abgeschaltet und da werden Windräder abgeschaltet. Das darf nicht sein. Weitere dezentrale regenerative Energiewende sofort, das ist unsere Forderung.